Ich lese den Predigttext aus Haggai 2, die Verse 10 bis 19. Am 24. Tag des 9. Monats im 2. Jahr des Darius erging das Wort des Herrn an die Propheten Haggai folgendermaßen. So spricht der Herr Scharen, frage doch die Priester über das Gesetz und sprich, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Da sprach Haggai, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr. So ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein ist es. Und nun achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man da zu einem Kornhaufen von 20 Scheffeln kam, so waren es nur 10. Wenn man zur Kelterkufe kam, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es bloß 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel, alles Werk eurer Hände, dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. So achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an weiterhin, vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatäpfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag an will ich segnen.
Ich möchte euch auch alle ganz, ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen. Und ja, zu diesem Text versuchen, eine Predigt zu halten. Wir haben ja bereits einiges gehört aus diesem Buch Haggai, aus diesem Propheten, der nur sehr kurz ist, 2 Kapitel lang hören wir, lesen wir von seinem Wirken unter dem Volk Israel, das aus Babylon zurückgekehrt war, das das Exil beendet hatte. Und nun in diesem heutigen Text ist es bereits Winter. Also ich rede nicht von uns, weil da hat man auch den Eindruck, dass es bereits wieder Winter geworden ist. Ich war vor kurzem unterwegs und habe tatsächlich Schnee gesehen. Boah. Aber so können wir uns gut hineinversetzen in die Situation. Es ist Winter, wir befinden uns am Ende des 9. Monats des israelitischen Kalenders. Das ist November, Dezember, ganz konkret, es ist Mitte Dezember. Es ist die Zeit, haben wir gehört, wo die Israeliten begonnen haben, den Grundstein zu legen für den Tempel, um den es ja in diesem ganzen Buch geht. Es geht um den Tempelbau. Und jetzt, endlich, haben sie begonnen, den Grundstein zu legen. Vorher haben sie offensichtlich begonnen, das Baumaterial herzuschleppen. Das ging einige Wochen und jetzt ist es soweit, dass sie den Grundstein des Tempels legen. Es ist die dritte Botschaft, die der Prophet zum Volk spricht. ziemlich genau 3 Monate, nachdem die erste Botschaft zu Ende war, sozusagen. Winterzeit ist im landwirtschaftlichen Jahr eine sehr kritische Zeit, denn die Vorräte gehen schon langsam zu Ende und die neue Ernte ist noch nicht da. Wir haben gehört, in dieser Situation in Israel war eine Hungersnot, Gott hatte diese Hungersnot geschickt gehabt. Und jetzt muss man von dem Wenigen, das noch da ist, das muss man jetzt aufs Feld bringen zur Aussaat, sodass noch weniger da ist zu essen. Und daher die Frage, sind die Speicher nicht leer? Ja, tatsächlich, die Speicher sind leer. Und haben die Früchte, der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatbaum, der Ölbaum, haben sie schon Früchte? Nein, sie haben noch keine Früchte. Was sollen wir essen? Wie werden wir diesen Winter überstehen? Und das ist das Problem des Volkes, mit dem sind sie Tag für Tag konfrontiert. Und es ist interessant, dass obwohl das Hauptproblem des Volkes war, Gott andere Gedanken hatte und die Botschaften des Propheten gingen in eine andere Richtung. Denn sie gingen in die Richtung des Tempelbaus. Da ist der Tempelbau wichtiger als zu essen? Offensichtlich besteht hier eine Diskrepanz zwischen dem, was den Menschen wichtig ist, und dem, was Gott wichtig ist. Denn bis jetzt haben wir in dieser Botschaft des Propheten Haggai noch nichts gehört, dass Gott das Problem der Hungersnot lösen wird. Erst heute haben wir gehört im letzten Vers dieses Textes, von diesem Tag an will ich segnen. Jetzt erst kommt die Botschaft, dass Gott segnen wird. Wie aber wird Gott segnen? Es ist Winter. Wann werden wir Frucht sehen? Übrigens, der Titel der Predigt, die Hoffnung lässt uns nicht beschämt dastehen. Ihr habt von der Textlesung ja mitbekommen, es geht sehr stark um eine Hoffnung, die vor uns liegt. Und jetzt haben wir hier auch die Frage, ja, wann trifft denn das ein, was Gott uns gesagt hat, dass er segnen wird? Und das erinnert uns an den Psalm 126. Der Psalm 126, der wurde geschrieben, als das Volk Gottes aus Babylon zurückkehrte. Als der Herr die Gefangenen zieh uns zurückführte, da waren wir wie Träumende. Das ist genau unsere Situation. Sie kommen zurück von Babylon und sie freuen sich. Die nächsten Verse, die ich jetzt nicht hier habe, die sprechen vom Jubel, das das Volk hat, weil sie zurückgekehrt sind. Aber jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Plötzlich heißt es, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Säen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Garben. Warum weint er beim Warum weint er beim Säen der Saat? Ja, weil nichts zu essen da ist. Das Wenige, das noch da ist, muss ausgesät werden. Und so sehen wir dieses Prinzip des Sehens auf Hoffnung. Und wir lesen davon, dass der Seemann die Hoffnung hat des Jubels. die Frucht, die Ernte, die noch nicht sichtbar ist, die aber Gott verheißen hat. Und mit diesen Gedanken, Geschwister, sehen wir das Prinzip des Glaubens. Der Gläubige tut Dinge, die er nicht sieht. Oder man müsste sagen, noch nicht sieht, die er nur hofft. Und das lesen wir ja im Hebräerbrief, in diesem ganz wichtigen Kapitel 11, der über den Glauben spricht, wo es heißt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist wirklich spannend, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Aber es sind Tatsachen, es ist eine Realität. Aber man sieht sie noch nicht. Und so könnte man ja vielleicht in einer negativen Art und Weise sagen, ja, das ist dieses Vertrösten auf die Ewigkeit. Die Christen, denen geht es jetzt vielfach schlecht, aber sie lassen sich auf die Ewigkeit vertrösten. Und die Heilige Schrift geht natürlich auf diese Gedanken ein, weil das ist ja essentiell unsere Hoffnung. Darum haben wir heute in Predigt, in der Textlesung aus dem Römerbrief gehört, die Hoffnung aber lässt uns nicht beschämt dastehen. Oder in der Übersetzung der Textlesung hat es gehört, lässt uns nicht zuschanden werden. Mir gefällt dieser Ausdruck sehr gut. Die Hoffnung aber lässt uns nicht beschämt dastehen. Du hoffst und zum Schluss, oh wie peinlich, es trifft nicht ein. Dann bist du beschämt. Aber nein, die Hoffnung auf die Zusage Gottes lässt uns nicht beschämt dastehen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Heilige Geist ist eine Realität in uns. Kann man auch nicht sehen. Aber der Gläubige weiß, dass sie da ist. Denn dieser Geist bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. So steht es in Römer 8. Mit diesem Heiligen Geist sind wir in der Lage, als Christen Dinge zu glauben und auf Dinge zu hoffen, die wir noch nicht sehen. Weil der Geist in uns diese Hoffnung und diesen Glauben wirkt. Darum ist es auch so wichtig, dass wir uns immer wieder, also nicht immer wieder, das wäre jetzt falsch, Entschuldigung, dass wir uns fragen, haben wir uns wirklich bekehrt? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Habe ich den Heiligen Geist empfangen, der diese Realität in mir wach hält? Wir werden dann zu Pfingsten uns eingehender mit dieser Frage beschäftigen. Aber heute nur so viel die Frage, hast du das Zeugnis des Geistes in dir? Denn nur so kannst du den Weg des Glaubens gehen. Denn so wie die Israeliten damals auf Hoffnung hin geglaubt haben, dass Gottes Verheißung eintreten wird, und zwar im Winter, in einer Zeit, die alles andere als eine Zeit ist, wo man Früchte erwarten kann. Genauso sind auch wir auf Hoffnung hin errettet worden. Das betrifft einerseits unsere ewige Hoffnung, die wir bekommen haben durch den Glauben. Glauben wir, dass unsere sterblichen Leiber einmal auferweckt werden? Und je älter ich werde, umso mehr spüre ich, wie sterblich dieser Leib ist. Glaube ich, dass Gott diesen sterblichen Leib einmal auferwecken wird und dass ich in der Ewigkeit im himmlischen Jerusalem leben werde? Ohne Krankheit, ohne Tod, ohne Leiden, ohne Mühsal, mit Jubel, so wie auch der Seemann, der hier den Samen ausstreut. Aber es geht nicht nur um unsere ewige Hoffnung, es geht auch um Hoffnung inmitten der Nöte, die wir tagtäglich erleben. Einmal mehr und einmal weniger. Es kann unser Job sein, der verloren geht, oder es funktioniert nicht an der Arbeitsstelle, wir haben Schwierigkeiten. Das ist Alltag. Gerade kürzlich haben wir darüber gesprochen, dann gab es Schule, da gibt es Schwierigkeiten. Wir damit um. Oder wir verlieren unsere Wohnung, wie wir gehört haben, dass es auch unter uns der Fall ist. Andere Sachen, die uns beschäftigen, Krankheit, Schwierigkeiten, Krieg, wie gehen wir damit um? Glauben wir daran, dass Gott den Ausweg schenkt? Glauben wir daran, dass Gottes Perspektive höher ist als unsere Perspektive, auch wenn ich nicht jetzt sofort die Lösung der Probleme sehe? Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Säen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Garben. Geschwister, das ist eine ganz tiefe Botschaft, die die Heilige Schrift uns immer und immer wieder vermitteln will, dass Gottes Zusage zutrifft. Gott meint es gut mit uns. Und wir spüren das und sehen das oft nicht. Weil es noch dauert. Weil Gott eine andere Perspektive auf unser Leben hat. Aber er vergisst uns nicht. Er vergisst auch den Hunger der Israeliten zur damaligen Zeit nicht. Er ist sich dieser Problematik bewusst. Er lässt sie nicht verhungern. Aber es braucht vielfach Geduld. Sehen auf Hoffnung. Die Menschen haben ein Problem, das ist die Hungersnot. Und jetzt kommen wir auf ein anderes Problem zu sprechen, nämlich Gott hat auch ein Problem mit uns. In dem Predigttext ist die Rede gewesen von diesem heiligen Fleisch und von der Frage, ob dieses heilige Fleisch andere Dinge heilig machen kann. Priester wurden gefragt, kann das heilige Fleisch, das Gott geheiligt hat, durch das Opfer, wurde normales Fleisch sozusagen heiliges Fleisch? Da hat man die Priester gefragt, ja, kann dieses Fleisch andere Dinge heilig machen? Nein, es geht nicht. Die zweite Frage war, was aber geschieht, wenn etwas Unreines dieses heilige Fleisch berührt? Wird das dann unrein, das heilige Fleisch? Die Priester sagen, ja, es wird unrein. Wisst ihr, das ist eine ganz tragische Situation, die wir von der Heiligen Schrift her lernen, dass die Dinge in dieser gefallenen Welt unrein sind. Sie haben keine Kraft zum Heiligmachen. Es ist ein wirklich total ernüchternder Zustand, dem wir uns gegenüber sehen und dem sogar das Volk Gottes in der damaligen Zeit ausgeliefert war, denn wir haben gelesen, so ist dieses Volk. Und so diese Nation vor mir, spricht der Herr. Und so ist alles Tun ihrer Hände, wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. Das ist wirklich eine ganz, ganz dramatische Situation, dass sogar die Dinge, die die Menschen für Gott tun, unrein sind. Wir sagen, das Heiligste, was es gibt, nämlich, dass wir Dinge für Gott tun, ist unrein. Warum ist es unrein? Wir haben gelesen gehabt, auch Predigtext, Vers 17, Gott sagt, ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben, eben mit dieser Hungersnot, und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und jetzt kommt's, ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Das heißt, Gott hat an dem Volk gewirkt, aber das Volk ist nicht zu Gott umgekehrt. Das Herz war fern. Sie haben geopfert, aber das Herz war fern. Eine sehr dramatische Situation. Und das kann auch uns so gehen, Geschwister, dass wir brav in den Gottesdienst kommen. Ich sage ganz bewusst brav. Das gehört sich ja, dass man als Christ in den Gottesdienst kommt. Das wäre ja peinlich. Dann würden mich die Leute fragen, warum kommst du nicht? Also gehe ich in den Gottesdienst. Aber vielleicht ist mein Herz fern von Gott. Oder ich mache etwas für die Gemeinde. Ich diene Gott. Setze mich ein. Ja, und da müssen wir uns immer fragen, warum setze ich mich ein? Setze ich mich ein zur Ehre Gottes, weil mir die Ehre Gottes so wichtig ist? Oder ist hier auch Eigennutz vorhanden? Also ich sage es ganz ehrlich, ich kenne das von mir. Warum? Warum will ich, dass meine Arbeit Frucht bringt? Ist das nur zur Ehre Gottes oder ist da auch Eigennutz dabei, Unreinheit dabei, ein Rühmen, ein Stolz? Und das ist Gottes Problem mit uns Menschen. So viel Unreinheit da ist. Und das ist das Problem dieser gefallenen Schöpfung, in der wir leben, die von Unreinheit, und ich muss jetzt den Begriff Sünde hier einbringen, von Sünde geprägt ist. Was ist das Problem der Unreinheit? Die Sünde. Jetzt ist die Frage, wie kann dieses Problem der Unreinheit überwunden werden? Denn darum geht es ja, oder? Wenn das größte Problem für Gott ist, dass wir Menschen unrein sind und dass wir voller Sünde sind, wie kann dieses Problem überwunden werden? Dabei spielt der Tempel eine ganz wichtige Rolle. Und um den Tempelbau geht es ja in diesem ganzen Buch. Gott möchte, dass das Volk den Tempel baut. Und der Tempel spielt eine ganz wichtige Rolle in der Frage der Überwindung der Unreinheit. Der alttestamentliche Tempelgottesdienst war ein sehr kompliziertes Konzept, sehr kompliziertes System von Elementen, um Sühne zu wirken, um für die Unreinheit, für die Sünden der Menschen Sühne leisten zu können. Und zwar sowohl einzeln, das heißt also, wenn ein Mensch gesündigt hat, dann hat dieser Mensch ein Opfer dargebracht oder musste darbringen, um gereinigt zu werden. Aber auch wenn das Volk als Ganzes gesündigt hat, mussten Opfer dargebracht werden. Und das war relativ kompliziert, also ganze Bücher handeln darüber, Tiere, Speisen, Räucherwerk. Und diese Dinge mussten in einer ganz genau definierten Art und Weise vor Gott gebracht werden. Und nur bestimmte Menschen durften das tun. Das waren die Priester. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das dritte Buch Mose liest, wo viel davon beschrieben wird, wie das funktioniert. Dann fragen wir uns vielfach, was ist die Bedeutung davon? Warum ist das alles so kompliziert? Und wir können dankbar sein, dass wir das Neue Testament haben, in dem uns diese Dinge dargelegt werden, erklärt werden. Und ich lese uns einen Text vor aus dem Hebräerbrief, der versucht, in wenigen Versen das zusammenzufassen. Und hört genau zu, ich versuche das so gut wie möglich zu lesen, dass das gut rüberkommt, und ich werde es dann auch noch kurz erklären. Da heißt es: Als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ging er durch das größere und vollkommenere Zelt. Zelt ist auch, können wir auch sagen, der Tempel gemeint. Ein Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Auch ging er nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum ein, Tempelheiligtum, und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Seht ihr den Zusammenhang zu unserem heutigen Text? In unserem heutigen Text haben wir Menschen gehabt, die haben Opfer dargebracht, religiöse Dinge gemacht, heilige Dinge gemacht sozusagen, und es war unrein. Und jetzt lesen wir, dass das Opfer Jesu, das vollkommene Opfer Jesu, unser Gewissen reinigen kann von toten Werken, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Gott sorgt, dass dieses Problem der Unreinheit aus der Welt geschafft werden kann. Und zwar durch seinen Sohn Jesus Christus, den er als Hohepriester, also den er gesandt hat in die Welt, und der der wahre Priester, der wahre Hohepriester ist, der in den wahrhaftigen Tempel gegangen ist, nämlich in den Himmel selbst, der das wahre und vollkommene Opfer dargebracht hat. So kommt dieser ganze alttestamentliche Gottesdienst in Jesus Christus zu seiner Erfüllung. Dieses Opfer, das Blut Jesu, reinigt tatsächlich, sodass Menschen in die Lage versetzt werden, dem lebendigen Gott zu dienen. Das ist etwas Heiliges, dem lebendigen Gott zu dienen. Und wie geschieht das? Wie kann ein Mensch gereinigt werden? Das sagt die Heilige Schrift uns, das geschieht durch den Glauben an das Opfer Jesu. Nicht durch irgendwelche Werke, nicht durch irgendwelche Anstrengungen, sondern durch den Glauben an dieses Opfer von Jesus Christus. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder. Wir haben mit dem Sehen auf Hoffnung hin begonnen, mit dem Glauben begonnen, der notwendig ist, damit wir auf Hoffnung hin sehen, unsere Arbeit tun. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Diesen Glauben hatte Gott bereits damals in diesen Menschen, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt sind, geweckt. Diesen Glauben weckt Gott in uns, wenn wir an ihn glauben, und der Heilige Geist wirkt diesen Glauben in uns bei der Bekehrung, sodass wir vollkommen gereinigt sind und Gott dienen können. Aber dieser Glaube bewirkt auch immer wieder neu die Reinigung, die wir brauchen vor Gott. Denn auch Wenn wir gereinigt sind, wissen wir, dass wir im Alltag immer wieder Dinge tun, die nicht gut sind. In Gedanken, in Worten, in Werken, Dinge, die nicht gut sind. Dann lesen wir im ersten Johannesbrief: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Dieser Text ist an gläubige Menschen geschrieben. Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir diesen Weg des Glaubens gehen. Immer wieder neu. Uns reinigen lassen. Dass wir dem lebendigen Gott dienen können. Ich möchte schließen mit der Ermutigung, dass wir uns zuerst einmal freuen über das vollkommene Erlösungswerk Jesu Christi, das er gemacht hat, nicht mit einem Tempel, sondern durch Jesus Christus, seinen Sohn, den er in die Welt gesandt hat. Danken wir Gott immer wieder neu. Freude und Dank, Jubel über die Dinge, die Gott uns geschenkt hat. Danken wir Gott, dass er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Hier möchte ich wirklich auch sagen, wenn jemand unsicher ist, dann lasst uns darüber reden. Wenn jemand sagt, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich wirklich bekehrt habe, ob ich wirklich den Heiligen Geist habe, lasst uns darüber sprechen. Lasst uns dafür beten. Das ist extrem wichtig, sonst kannst du Gott nicht dienen. Dann zuletzt prüfen wir unseren Glauben, ob er von dieser Hoffnung geprägt ist, so wie wir gelesen haben, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Sehen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Und Jesus sagt, glückselig, ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen, jubeln, auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen. Amen.